Fitchen ist einfach. Der Podcast von und mit Jan Fitchen und Laufen.de.
Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Laufen ist einfach hier der Podcast von und mit Jan Fitschen. Ja, und Laufen.de natürlich als Medienpartner auch mit am Start. Liebe Leute, heute ein Solo-Talk von mir, denn bam, bam, bam. Alter Schwede, das Jahr 2024 hat im Laufbereich ja begonnen. Es ist einfach bekloppt. Es ist total bekloppt. Ja, während ich hier noch so halbwegs im Winterschlaf bin, gefühlt, ne, und unter anderem deswegen auch keinen Podcast-Gast heute habe, während ich also hier noch im Winterschlaf bin und mich so ein bisschen, ja, ich sag mal, doch tatsächlich, man kann es so sagen, zurücksehne nach dem letzten und vorletzten Jahr, wo ich zu dieser Zeit gerade schön in Österreich beim Skilanglauf war. Stattdessen sitze ich in Mettmann, schau aus dem Fenster und gestern Sonne, vorgestern Sonne, heute eher diesig. Jetzt freuen wir uns mal auf Schnee im Sauerland, ne? Aber das ist das, was ich mache. Andere Leute ballern Zeiten auf die Straße. Es ist unfassbar, ja? Und genau darüber möchte ich natürlich heute unter anderem reden, hier Dubai-Marathon mit Samuel Fitwi und Melat Kejeta, die sich beide ins Olympiateam des Marathons gerannt haben. Außerdem werde ich heute, das habe ich schon viel zu lange nicht mehr gemacht, nochmal ein paar Kenia-Geschichten zum Besten geben. Ja, der Körper eines Athleten. Warum haben die Kenianerinnen und Kenianer vielleicht auch einen ganz, ganz kleinen Vorteil den meisten anderen, ich sag mal, Läuferinnen und Läufern in Deutschland gegenüber, die so ein bisschen blassere Hautfarbe haben? Vielleicht findet sich da auch noch was, damit ihr eine Ausrede habt, warum ihr keine 206 läuft im Marathon oder vielleicht eine 221. Mal sehen, ob da was dabei ist. Ansonsten Neujahrsvorsätze habe ich nochmal heute hier. Warum machen die Sinn, warum machen die vielleicht auch gar keinen Sinn und was hat der Fitschen für welche? Aber erstmal reinstarten hier, liebe Leute, ja. Dubai Marathon. Das ist doch total bekloppt, ja. Da weißt du, okay, mittlerweile, es ist nicht mehr wie früher. Ein Marathon im Frühjahr, einer im Herbst. Und dazwischen ist so ein bisschen saure Gurkenzeit und alle Athletinnen und Athleten bereiten sich schön konzentriert auf ihre Wettkämpfe vor. Ne, das ist heute anders, ja? Da kannst du dir das auch schon mal leisten, irgendwie in Berlin, sag mal, knapp an der Olympianorm vorbeizurennen, so wie das Samuel Fitwi das hingekriegt hat, ne? Und dann sagst du einfach, oh, egal, ja, weil Anfang Januar, ne? Ich meine, Anfang Januar, da ist hier ja wirklich einfach nur Kälte angesagt, ja? Und da gab es bis vor ein paar Jahren eben auch nirgendwo auf der Welt irgendwelche richtig schnellen Rennen. Heutzutage kannst du sagen, ja, Berlin war sehr, sehr gut, reicht aber nicht für die Olympischen Spiele in Paris. Also probiere ich es in Dubai nochmal und knall eben da einen auf die Straße. Oder noch viel bekloppter, ja, du machst es so wie die Melat Kejeta, die sowieso schon am Ende des Jahres, ja, da in Valencia. Das ist ja auch schon so ein Bonusschuss aus meiner Sicht, Richtung aus meiner Sicht, dieses Rennen da. Ganz am Ende des Jahres. Wenn du da, ich sag mal, aussteigst, abkacken ist vielleicht ein bisschen blöd gesagt, aber letzten Endes ja doch. Wenn du da aussteigst, weil du, ich sag mal, vielleicht auf eine 2:15 angegangen bist, wie das Melat gemacht hat, darüber habe ich ja schon so ein bisschen abgelästert hier in einem Podcast, glaube ich, ne, weil war vielleicht nicht so ganz vernünftig, wenn man zu den Olympischen Spielen möchte, so ins Risiko zu gehen. Aber selbst wenn man das macht und da irgendwie wirklich aussteigt, kann man sagen, ach, jetzt gucke ich spontan mal nochmal 3-4 Wochen später in Valencia und da in Dubai natürlich und renne da dann einfach meine Olympianorm. Ja? Völlig bekloppte Zeiten, aber nochmal, um das hier etwas deutlicher zu machen. Also, liebe Leute, am letzten Wochenende hat der Dubai-Marathon stattgefunden und Samuel Fitwi ist mit 2:06:27 die zweitschnellste Zeit eines Deutschen jemals gerannt. Wahnsinn, ja? Nur Amanal Petros, unser deutscher Rekordhalter, war jemals schneller. Der Typ hat so ein abgefackelt da, ist sogar noch einen ganzen Tacken schneller angelaufen, auf 2:04 nämlich, und da liegt der deutsche Rekord. Erst ab Kilometer 30, 35 wurde es ein bisschen ruhiger bei ihm. Aber selbst da, ja, wenn du merkst, es wird jetzt richtig hart und richtig zäh, dass er da immer noch die Nerven behalten hat, die Power behalten hat, um dieses Ding eben komplett auf Olympiakurs noch durchzuziehen, und zwar deutlich auf Olympiakurs, das war schon ein echter Knaller. Ja, in Berlin jetzt im September, da hat er eben mit 208,28 noch ganz knapp die Olympianorm von 208,10, glaube ich, verpasst. Ja, völlig wahnsinnig, völlig wahnsinnig. Und jetzt dieses Ding, also total verrückt. Einfach nochmal, um das Ganze zu verdeutlichen. Wir haben im Moment Amanda Petros als den deutschen Rekordhalter, ja, den schnellsten im Bunde. Es können ja drei Leute nur nach Paris zu den Olympischen Spielen, auch im Marathon. Ja, Amanda Petros mit deutschem Rekord als schnellster. Dann jetzt eben Samuel Fitwi mit 206 als zweitschnellsten. Und wir haben ja, immer noch den deutschen Europameister aus München, Richard Ringer, der sich in diesem Jahr auch nochmal richtig geil gesteigert hat auf eine 207,05. Und mit dieser Zeit steht Richard jetzt nur noch aktuell an Platz 3 dieser Liste. Ich meine, mit einer 207. Liebe Leute, wie sauschnell ist das eigentlich? Ich habe nochmal reingeschaut, ja, bis 2015, ja, 2015, ne, war der deutsche Rekord damals 208,33. Ist damals ein neuer deutscher Rekord geworden. Und mittlerweile haben wir 5 Leute, die alle schneller rennen als dieser Rekord. Ja? Wahnsinn. Und das Allerbeknackteste ist, diese 5 Leute sind ihre Bestzeiten alle entweder eben letztes Jahr gelaufen oder, wie Samuel, eben dieses Jahr. Also, eine wahnsinnige Entwicklung. Ich kann es einfach immer nur wieder betonen, total irre. Ja, ihr wisst Bescheid, die Schuhe, die Ernährung, wahrscheinlich auch wirklich nochmal anderes Training. Und gerade wenn ich hier an den Samuel denke und an den Amanal, noch viel mehr Zeit in Höhentrainingslagern in Kenia, in Äthiopien, in sonst wo. Wir haben damals schon extrem viel investiert. Die gehen jetzt nochmal einen ganz, ganz großen Schritt weiter. Also, absolut irre, da diese Entwicklung. Aber das Spannende bleibt ja, es sind eben die verschiedensten Wege, die momentan zu richtig, richtig krassen Zeiten führen. Denn die Melat, ja, Melat Kijeta, jetzt eben auch Dubai Marathon 2:21,47 und damit auch die zweitschnellste deutsche Läuferin aller Zeiten. Nur die deutsche Rekordhalterin Irina Mikitenko war jemals schneller. Das ist übrigens schon verdammt lange her. Ich bin gespannt, wie lange dieser deutsche Rekord noch Bestand haben wird. Aber was mich da ja besonders fasziniert bei den Frauen, ist eben, dass mit Dominika Meier und Laura Hottentot mit 2:23,2:24 noch zwei super starke Läuferinnen wieder dahinter sind. Und Fabienne Königstein, ja, die kurz nach der Geburt ihrer Tochter eine 2:25 gerannt ist, ist im Prinzip jetzt aus diesem Olympiateam schon wieder raus. Mit einer 2:25, ja, das muss man sich mal vorstellen. Ich orientiere mich ja sehr, sehr gerne an der Europameisterschaft 2006. Ihr wisst das, ja, weil ich da zufällig mal Europameister geworden bin und so. Deswegen feiere ich das immer noch ab. Und damals ist eben auch, ja, Ulrike Maisch, Europameisterin geworden, mit 2:30. Das war ein Meisterschaftsrennen, na klar, diese Zeit ist nicht so aussagekräftig, da war es auch wirklich hügelig, es ging berghoch, es ging bergunter, es war auch noch windig, waren wirklich keine tollen Bedingungen, aber trotzdem, mit 2:30 konnte man mal Europameisterin werden. Und jetzt diese Zeitexplosion, auch bei den Frauen, einfach gigantisch. Und was ich eben immer noch wieder sage, in vielen Fällen habe ich das Gefühl, dass diese Zeiten, die da eben gerannt werden, nicht unter optimalen Bedingungen entstehen. Auch bei der Melat Kijeta hieß es im Vorfeld, ja, eben, wie gesagt, sowieso eigentlich viel zu nah an diesem Rennen in Valencia. Dann hat sie auch noch irgendwie einen kleinen Infekt gehabt und hat gesagt, na, sie hätte vorher irgendwie Halsschmerzen gehabt oder so. Und rennt dann trotzdem eben eine 2:21. Also völlig wahnsinnig, ja, während, wie gesagt, unser Eins hier irgendwie zu Hause ein bisschen durch Schnee und Eis hier irgendwie tapert und so schön seine Dauerläufe macht, werden da Leistungen aufgestellt. Völliger Wahnsinn. Und ja, dieser Podcast kommt jetzt hier am 13.01. raus. Morgen, 14.01.24, findet in Houston der nächste starke Marathon statt. Und da sind unter anderem Henrik Pfeiffer ist da am Start, ja, der letztes Jahr aus Berlin ja auch eine 208 schon stehen, ne? Und bei den Frauen Debbie Schöneborn und Christina Händel. Und auch Katharina Steinruck, die versucht es dann später nochmal, Ende dieses Monats in Osaka. Also noch ein paar Mädels und mindestens mal ein Junge, der nochmal richtig was reißen kann. absolut fantastisch, was da gerade passiert. Ich verfolge das mit großer Begeisterung. Ich stehe jetzt nicht immer nachts auf, um mir da irgendwelche Rennen am anderen Ende der Welt anzugucken. Aber die Ergebnisse und dann eben auch nachher so die Statements und so dazu, finde ich mega faszinierend. Also das ist schon echt einfach, ja, genial, was da gerade passiert. So, soweit also kleines Intro hier einfach zum aktuellen Geschehen. Ich weiß, ja, man muss sich da nicht dran orientieren als Freizeitläuferin, als Freizeitläufer. Wir machen irgendwie unser Ding und haben Spaß am Laufen und das ist auch gut so. Aber ihr wisst ja, mit meiner Zeit als Vergangenheit, als Leistungssportler, als Profisportler, möchte ich natürlich mit diesem Podcast ja auch immer ein bisschen, ja, ich sag mal, Verständnis dafür wecken und eben auch aufmerksam machen auf die Leistungen der Spitzensportlerinnen und Spitzensportler. Das soll natürlich in keinster Weise eben das schmälern, was wir heutzutage machen. Ja, ich klopfe mir auch immer schön auf die Schulter und finde das klasse, dass ich trotz des ganzen Trubels zumindest meine 2-3 Dauerläufe die Woche hinbekomme. Und ja, na klar, sind das auch irgendwie Sachen, aber dieses Hochleistungssport fasziniert mich einfach nach wie vor und das wird mich nie ganz loslassen. Deswegen gehört das hier einfach immer noch mal mit rein. Und wenn ihr mögt, dann schaut gerne mal bei laufen.de vorbei, schaut euch die entsprechenden Berichte noch mal an. Da gibt's natürlich noch mehr Details und auch Hintergründe zu den einzelnen Rennen, zu den einzelnen Athletinnen und Athleten. Finde ich sehr, sehr cool. Finde ich sehr, sehr cool. Auf den Kanälen, Instagram und so könnt ihr den Leuten natürlich auch sehr gut folgen und dann sehen, wo die gerade in welchem Trainingslager unterwegs sind, mehr auch mit wem gemeinsam wo trainiert. Das finde ich auch immer cool zu sehen, wenn jetzt wieder irgendwie in Kenia da der Simon Boch unterwegs ist und den und den und den noch irgendwie mit am Start hat. Tom Gröschel habe ich jetzt noch wieder mitgesehen. Ne? Also auch das mega cool, wie man das mittlerweile verfolgen kann, wer aus der Spitze wo und mit wem trainiert und auch oft, ne? Strava sei Dank, was die Leute so trainieren. Also, soweit, wie gesagt, zum Spitzensport heute. Dann, ne, gehen wir mal direkt weg vom Spitzensport. Neujahr und Neujahrsvorsätze. Leute, was liegt denn bei euch so an? Also, ich muss ja zugeben, so richtig viel vorgenommen habe ich mir nicht. Ich mache das ja immer so ein bisschen spontan. Meine Vorgabe ist eigentlich, Jan, dreimal pro Woche laufen gehen. Das solltest du hinbekommen. Klappt nicht immer, ne? Jetzt habe ich den ganzen Dezember ja über fast wieder gar nichts gemacht, weil eben erkältet und Mist und alles hat mich genervt, war nichts. Aber jetzt so langsam wieder loslegen und dann hoffe ich, dass ich mit diesem Aufwand vielleicht zwischendurch mal ein bisschen mehr auch nochmal einen Halbmarathon hinbekomme und auch den New York Marathon möchte ich ja wieder gerne mitlaufen im Herbst, Spätherbst. Das war dieses Jahr ja so wirklich eins meiner absoluten Jahreshighlights und hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es kommt auch wieder der ein oder andere Traillauf mit dazu. Zugspitz Ultra Trail, mit dem habe ich auf jeden Fall noch mal eine Rechnung offen. Da muss ich mal schauen, ob das dieses Jahr hinhaut und ob ich mit Led Lenser hier, meinem Stirnlampenpartner, da auch wieder mit dabei bin. Ansonsten glaube ich ja so die Riesenvorsätze. Naja, warum muss das immer am Anfang des Jahres sein? Aber ich finde es schon ganz schön tatsächlich, wenn man mal überlegt, einfach, was war denn jetzt so im letzten Jahr und was kann ich vielleicht auch für mich persönlich daraus mitnehmen, ne? Also wenn ihr jetzt einfach mal überlegt, was war cool, wo könnte man vielleicht noch irgendwie mal ein bisschen konsequenter sein, wo hat man es vielleicht auch ein bisschen übertrieben, einfach nochmal schauen und vor allem auch so als Motivationsbooster so ein paar schöne Bilder mal raussuchen. Sei es jetzt im Handy oder auch im Kopf oder auch auf dem Instagram-Kanal. Ich glaube, wenn man jetzt nochmal genau hinschaut und dann sieht, ey, da habe ich doch mal einen tollen 10-Kilometer-Lauf mitgemacht oder hier vielleicht sogar einen Halbmarathon und Marathon oder einen Traillauf, irgendwas. Und da an der Stelle, da war einfach mal ein Dauerlauf mit dabei oder ein Läufchen in den Ferien, was richtig viel Spaß gemacht hat. Ich glaube, wenn man diese Erinnerung jetzt zu dieser Jahreszeit hier, Januar, Februar, nochmal rauskramt und sich einfach darüber freut, dann fällt einem tatsächlich auch das Training etwas leichter und dann macht es auch wieder mehr Spaß. Denn ja, wenn es jetzt kalt ist und die Sonne scheint, finde ich ja genial. Ja? Da renne ich ja super, super gerne draußen rum und liebe einfach das Leben. Aber an anderen Tagen ist es einfach nass und ungemütlich und immer noch so ein bisschen dunkel. Und da ist es, glaube ich, gut, wenn man eben, ja, sich einfach vor Augen führt, dass natürlich jetzt die Grundlagen gelegt werden, um dann im Frühjahr, im Sommer, im Herbst einfach noch mehr Spaß beim Training zu haben oder wenn man dann Wettkampfläufer ist, dass man dann eben auch bei diesen Rennen natürlich mehr Spaß hat. Das heißt, jetzt ist nach wie vor die Phase, wo du versuchst, deine Grundlage zu optimieren, damit du, wie gesagt, wir reden jetzt mal ganz kurz über Wettkampfsport, wenn du jetzt die Grundlage optimierst, hast du nachher die Möglichkeit, wenn es näher an die Wettkämpfe geht, eben auch höhere Intensitäten und vielleicht nochmal höhere Umfänge zu realisieren und bist einfach belastungsverträglicher, verletzt dich nicht so schnell. Das heißt, ich würde auch jetzt nochmal einen ganz klaren Fokus darauf setzen, wenn ihr die Chance habt, lauft möglichst viel im Wald, im Gelände, wo der Boden ein bisschen uneben ist. Ja, seht zu, ob ihr vielleicht auch mal den Hintern hochbekommt und eben entsprechend die Kräftigungsübung nochmal mehr mit einbaut. Ja, solche Geschichten, da einfach nochmal gucken. Ich glaube, das sind Sachen, gerade jetzt am Anfang des Jahres ist das prima und da schafft man es vielleicht eben eher, sich dafür zu motivieren, wenn man einen kleinen Rückblick auf das letzte Jahr macht und eben sich nochmal drüber freut, über die ganzen tollen Dinger, die dabei waren. Ja, es ist immer so, dass irgendwie Sachen auch daneben gehen, ganz klar, ja, das werdet ihr wahrscheinlich kennen. Irgendwo habt ihr euch was Tolles vorgenommen und dann war Verletzung, Erkältung, Mist, hat nicht hingehauen. Bei mir war es ja zum Beispiel dieser Zugspitz Ultra Trail. Ich wollte da zum ersten Mal in meinem Leben wirklich so ein ganz langes Ding durch die Berge machen. 70 Kilometer hatte ich mir vorgenommen, Leutasch Trail. Und was war? Ich konnte einfach vorher nicht vernünftig trainieren, weil ich immer wieder so Wadenwehwehchen hatte. Irgendwie hat das alles nicht gepasst. Und ja, dann musste ich das Ding halt absagen. Ne? Das heißt, ich glaube auch, bei euch wird sich irgendwas finden, wo ihr euch einfach ärgert und sagt, das war Mist. Aber in den allermeisten Fällen ist es ja doch, dass, wenn man sich so ein bisschen darauf fokussiert, diese schönen Erlebnisse einfach dann wieder überwiegen. Und wie gesagt, ne, das kann der kleine Lauf sein, irgendwie Mettmanner Bachlauf bei mir, ja, oder eben dann auch was Größeres, Berliner Halbmarathon, eben New York Marathon. Und auch wenn es nicht die ganz, ganz riesen Dinger sind, bin ich mir sicher, ihr habt da ganz, ganz tolle, schöne Erinnerungen auch, die euch eben, wie gesagt, jetzt helfen, eure Neujahrsvorsätze entsprechend umzusetzen und eben da einfach, ja, das Ding durchzuziehen und halt auch mit einem Grinsen bei schlechtem Wetter durch die Gegend zu laufen, wenn ihr halt an was Schönes denkt dabei. So, soweit zu den Neujahrsvorsätzen. Bei mir große Planung gibt es, wie gesagt, eigentlich nicht. Ich freue mich jetzt sehr auch schon auf die nächsten Laufcamps wieder, die ich für Freizeitsportlerinnen und Sportler anbiete. Als nächstes kommt ja Kenia Ende Februar. Das wird wieder witzig und da hoffe ich auch dann wieder vor Ort ein paar Podcasts für euch aufnehmen zu können, denn das ist natürlich immer besonders cool, wenn man eben so einen Podcast nicht irgendwie übers Internet mit wer weiß wem da aufnimmt, irgendwie der weit weg sitzt, sondern wenn man sich eben in Kenia Iten, Home of Champions, gegenüber sitzt. Und das hat im letzten Jahr auch schon ganz gut geklappt, war also auch genial. Dieses Jahr ist die Reise ausgebucht, also da ist keine Chance mehr, falls ihr jetzt sagt, geil, jetzt nach Kenia in die Sonne wäre super. Nee, funktioniert nicht. Aber ich will das auf jeden Fall auch 2025 wieder anbieten und dann erfahrt ihr unter anderem auf janfitschen.de, aber auch hier im Podcast wieder davon, wann und wie das dann losgeht. Was allerdings noch buchbar ist, da habe ich nämlich gerade mal den Teilnehmerstand abgefragt und das sieht sehr gut aus. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr vom 14. bis 21.04. dieses Jahres mit mir ein Laufcamp am Flesensee machen. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern, ist besonders gut zu erreichen von, so diese Ecke da oben, Berlin, Hamburg, Bremen und natürlich eben MacPom sowieso alles. Um dahin zu fliegen, ist es ein bisschen schwieriger, ja, aber eben, also die Laufstrecken wirklich sehr schön, viele schöne Golfplätze und auch so ein paar Waldstücke und sowas, macht richtig Bock. Robinson Club sowieso eine tolle Sache, mega gutes Essen. Und das Essen schmeckt natürlich immer nochmal so gut, wenn man entsprechend vorher seine Laufkilometer absolviert hat. Das ist was, ja, du musst halt so fit sein, sag ich mal, dass du eine halbe Stunde, 40 Minuten am Stück schaffst. Aber das kann im Prinzip auch 8er Schnitt sein, ne? Muss also kein richtig schnelles Rennen dann sein. Wer jetzt sagt, ich laufe die 10 Kilometer deutlich unter 40, da wird es ein bisschen zu schnell für uns. Wir machen doch tatsächlich eher Freizeitsport als Leistungssport. Es gibt immer drei verschiedene Tempogruppen, ja, also auch ein 45-Minuten-Läufer über 10 oder ein 40-Minuten-Läufer über 10 holen wir genauso gut ab, wie eben jemanden, der die 10 gerade so schafft. Aber wenn es richtig in Richtung, ja, keine Ahnung, 36, 35 geht, da wird es ein bisschen zäh für uns. Ansonsten, ne, das verlinke ich natürlich hier auch, das Laufcamp da am Flesensee. Auf Zypern sind wir dann Ende November wieder. Da steht der Termin noch nicht ganz fest, aber auch das, sobald ich es weiß, schreibe ich das auf janfitschen.de natürlich dann rein. Ja, soweit zu den nächsten Sachen. Ihr könnt euch natürlich auch die entsprechenden Podcasts anhören zu diesen Laufcamps, wenn ihr da noch mehr Infos haben wollt. Auch dazu habe ich schon einige Folgen gemacht. Ja, teilweise übrigens auch vor Ort, war auch mal ganz cool, ne? Soweit zu den Neujahrsvorsätzen, soweit zu dem, was ich hier als allererstes loswerden wollte und musste. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, ja, jetzt gehen wir nach Kenia. Jetzt gehen wir nach Kenia, denn das habe ich schon viel zu lange nicht mehr gemacht. Hier was vorzulesen, was zu erzählen aus meinem Kenia-Buch Wunderläuferland Kenia. Immer auf der Suche nach den Erfolgsgeheimnissen der besten Läuferinnen und Läufer der Welt. Natürlich mit ein bisschen Humor und nicht ganz hochwissenschaftlich, so wie das ja nun irgendwie, zumindest versuche ich das so rüberzubringen, dass das meine Art ist, ja. Ich mache ja nicht alles so ganz im Detail, sondern eher mit so einem kleinen Grinsen immer mit dabei. Und genauso ist eben auch natürlich dieses Buch entstanden. Hintergrund für alle, die jetzt noch nicht so lange dabei sind in diesem Podcast. Ich habe ein Buch geschrieben, ist mittlerweile auch schon, weiß nicht, 5-6 Jahre her oder sowas, 42,195 Kapitel. Gründe, warum die Kenianerinnen und Kenianer so schnell sind, was wir uns von ihnen abgucken können und was besser nicht. Ja, und immer, wenn ich hier nicht so ganz so gut vorbereitet bin bei diesem Podcast, dann schnapp ich mir einfach dieses Buch und lese irgendwie was daraus vor, beziehungsweise erzähl auch was dazu. Ich verlinke euch natürlich, wenn ihr möchtet, nee, nicht wenn ihr möchtet, ich mache es auf jeden Fall, ja, die vorherigen Kapitel hier auch nochmal in der Story-Beschreibung, in der Podcast-Beschreibung. Es gibt dieses Buch auch als Hörbuch, wenn ihr das Ganze also am Stück euch mal reinziehen wollt oder nicht immer warten wollt, bis ich hier die nächste Folge mit Kenia-Geschichten mache, dann geht einfach mal im Laufen ist einfach -shop.de, mein Online-Shop vorbei und bestellt da, wie gesagt, dann eben das Hörbuch, kommt mit einem sehr, sehr geilen Fotobuch auch direkt kostenlos mit dabei vom Norbert Wilhelmi, geniale Eindrücke, Bilder aus Kenia. Denn ehrlich gesagt, das Buch, ja, in gebundener Form lebt auch sehr, sehr stark von den Bildern. Ich versuche natürlich jetzt da bei euch im Kopf eben diese Bilder zu erschaffen, zu kreieren. Aber die Fotos vom Norbert, die knallen schon auch richtig rein. Deswegen lohnt sich natürlich auch eben das Ding im Print zu kaufen oder halt als Hörbuch mit entsprechendem E-Book und Bildern dann dazu. Und heute geht es direkt hier nach Iten, Home of Champions. Hintergrundstory ist ja immer, ich beschreibe quasi mein Trainingslager, wie ich es damals als Profiathlet noch erlebt habe. In dem Buch vermische ich verschiedene Trainingslager. Das, was ich da beschreibe, ist nicht alles in einem Trainingslager passiert, sondern eben jeweils in einem dieser 10 Trainingslager, die ich damals selber als Aktiver gemacht habe. Die Fotos sind erst entstanden, als ich aus der Hochleistungssportzeit schon raus war. Denn vorher hatte ich dafür weder Zeit noch Muße, um da auch noch irgendwie ein Buch zwischendurch zu schreiben und mit dem Norbert Ewigkeiten durch die Gegend zu fahren und 1000 Bilder zu machen. Deswegen, also Hintergrundstory, Jan Fitschen als Profisportler in Kenia trainiert und wundert sich. Und heute geht es um den Körper eines Athleten. Und das passt, glaube ich, jetzt auch wieder ganz besonders gut zum aktuellen Laufgeschehen in der Weltspitze, aber natürlich auch eben in Deutschland. Denn ganz klar, ja, Weltrekord Männer, Kelvin Kiptum, Kenia. Weltrekord Frauen, Tigis Assefa, Äthiopien. So, ja, es sind immer Kenia, Äthiopien und vielleicht nochmal ein paar Leute aus Uganda oder Eritrea, die da ganz, ganz vorne mitmischen. Und spannend ist da ja auch, na, jetzt komme ich wieder zurück auf die ewige deutsche Bestenliste, besonders bei den Männern ist das eben sehr augenscheinlich. Ewige deutsche Bestenliste, Männer, Marathon. Erster, Amanal Petros. Zweiter, Samuel Fitwi. Dritter, okay, Richard Ringer. Vierter, Philemon Abraham. Fünfter, Haftom Veldai. Wahrscheinlich wisst ihr jetzt schon so ungefähr, worauf ich hinaus will, ja? Richard sticht da sicher ein bisschen raus. Aber ansonsten, Aman, Samuel, Philemon, Haftom haben alle natürlich afrikanische Wurzeln. Ja, letzten Endes haben wir sowieso alle afrikanische Wurzeln, ne? Weil da kommt die Menschheit ja nur noch mal gerade her, ne? Da Rift Valley und großer Graben und so. Witzigerweise übrigens, ich glaube, das sind sogar genau die Regionen da, Äthiopien und Kenia. Ne? Also jetzt auch nicht irgendwie Westafrika, sondern tatsächlich Ostafrika, da wo die ganzen Läufer herkommen. Allerdings Valley, also die kamen wahrscheinlich ursprünglich nicht aus dem Hochland, wie die Läuferinnen und Läufer jetzt alle. Ne? Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, wie viel Prozent, sag ich mal, der deutschen Bevölkerung tatsächlich erst vor so kurzer Zeit aus Afrika ausgewandert sind und wie viel Prozent in der deutschen Spitze eben, ja, jetzt mit so einer Auswanderungsgeschichte aufwarten können, dann ist es ja schon erstaunlich, ne, wie viele von diesen eben afrikanischstämmigen Läuferinnen und Läufern so verdammt schnell laufen können. Und natürlich hat das zum ganz, ganz großen Teil auch was mit einer extremen Motivation zu tun, ja, mit vielleicht auch irgendwie einer anderen Fähigkeit, sich quälen zu können. Auch darüber habe ich in den letzten Kapiteln schon einiges geschrieben, aber ich bin felsenfest überzeugt davon, felsenfest, und zwar absolut ohne wissenschaftliche Untersuchung, einfach nur, wenn ich mir das angucke vor Ort oder auch hier, wenn ich da mir mal eine Statistik erstelle, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass tatsächlich eben in vielen Fällen diese ostafrikanischen Läuferinnen und Läufer einfach einen Vorteil haben, der auch durch den entsprechenden Körperbau begründet ist. Bei den Frauen übrigens, um das der Vollständigkeit halber hier nochmal klarzustellen, bei den Frauen ist es nicht so krass, ne? Wenn ich mir da die ersten fünf angucke, da ist Mela tatsächlich die einzige, die, ne, in Äthiopien aufgewachsen ist. Ansonsten ist das bei den Mädels aber tatsächlich nicht so auffällig, wie jetzt speziell bei den Männern. Irina, deutsche Rekordhalterin, ja, ist in Kasachstan groß geworden. Gut, na, also von daher, bei den Mädels eine große Mischung, bei den Männern aber doch schon sehr, sehr auffällig, wie ich finde. Und deswegen unbedingt halt das nochmal ein Thema, denke ich, das man nochmal ansprechen kann, über das man nochmal reden darf. Und wie gesagt, es sind meine persönlichen Erfahrungen, meine persönliche Meinung einfach und das, was ich beobachtet habe. Keine Wissenschaft dahinter, kein nix. Und deswegen gehen wir jetzt mal direkt nach Kenia. Und um auch das nochmal ganz kurz zu erwähnen, ja, Uganda grenzt an Kenia, Kenia grenzt an Äthiopien, Äthiopien grenzt an Eritrea. Also alles Ostafrika. Wenn ich wieder nur in Anführungsstrichen über Kenia berichte, dann liegt es daran, dass ich selber in Kenia, Äthiopien, Uganda bisher nur eben Kenia als Trainingslager erfahren habe. Ich denke, dass viele Sachen, gerade was eben auch den Körperbau der Athleten angeht, doch da sehr ähnlich sind in den Regionen. Nicht gleich, ganz bestimmt nicht. Jeder Mensch ist unterschiedlich und natürlich, ja, auch da gibt es Riesenunterschiede, aber in vielen Fällen, glaube ich, gibt es da doch auch eine Menge Gemeinsamkeiten. Deswegen jetzt der Körper eines Athleten, Kilometer 32 aus dem Buch Wunderläuferland Kenia von mir. Erschienen übrigens im Narayana Unimedica Verlag. Also, jetzt gehe ich wieder direkt in das Buch rein. Deswegen ändert sich hier so ein bisschen meine Stimme natürlich und auch der Stil des Erzählens. Ich lese ein bisschen vor und erzähle dann immer noch zwischendurch was dazu. Das mische ich immer bunt. Manchmal wiederholt sich was. Ich glaube, das ist okay. Bisher macht es auf jeden Fall Spaß. Und ich kann ja auch immer sehen, wer sich was reinzieht und wer was anhört. Es ist nicht so, dass alle immer abschalten bei meinem Kenia-Buch. Das finde ich ganz beruhigend. Deswegen mache ich das weiter. Ich stehe vor dem Spiegel und blicke auf meinen, ist ein paar Jahre her, mageren Läuferkörper. Wie viele Kalorien haben wir hier im Trainingslager in Iten, Home of Champions, schon verbrannt? Wie sehr haben wir uns weiterentwickelt? Wer sich im Sport nicht so gut auskennt, der denkt beim Begriff Athlet immer an den großen, muskelbepackten und sonnengebräunten Superhelden. Typ Zehnkämpfer oder vielleicht Schwimmer. Ja? Wir Läufer, wir wissen es zum Glück besser. Ja, das kennt ihr ja genauso, ne? Zumindest im Hochleistungssport sehen diese Läuferinnen und Läufer ja eben nicht unbedingt nach diesem Zehnkampf oder sonst was Athletentyp aus. Für einen Läufer gilt, ein echter Athlet bist du in erster Linie im Kopf. Egal, wie schnell du läufst. Und ein Langstreckenläufer zerreißt grundsätzlich sowieso eher nie irgendwelche Telefonbücher als Ausdruck seiner animalischen Kräfte. Er trägt normalerweise auch kein Tattoo auf seinem riesen Oberarm. Tattoo vielleicht schon, aber das ist dann halt ein bisschen kleiner. Ja? Und beim Trikottausch prahlt der Läufer normalerweise nicht mit seinem Sixpack. Viele im Hochleistungssport haben tatsächlich auch unter den Läuferinnen und Läufern ein schönes Sixpack zu bieten. Aber das liegt eher daran, nicht, dass da ganz, ganz viele Muskeln sind, sondern dass die ihren Körperfettanteil durch das viele Training so dermaßen runterknallen, dass man eben wirklich jede Sehne und jeden Muskel sieht. Und dann kannst du selbst mit vergleichsweise überschaubarer Bauchmuskulatur doch mit einem schönen Sixpack angeben. Es muss nur der Körperfettanteil, wie gesagt, stimmen. So, also, der Läufer unterwirft nicht ständig andere Alpha-Tiere im Ringkampf. Nein, er besiegt in erster Linie immer wieder sich selbst und seinen inneren Schweinehund. Und diese innere Stärke, die lässt sich eben von außen nicht an den riesen Muskelpaketen, sondern in erster Linie an den funkelnden Augen des Läufers und der Läuferin ablesen. Und tatsächlich ist es so, ja, jetzt mal, ist wirklich ganz, ganz oft passiert, tatsächlich sind Leute beim ersten Treffen mit mir ein bisschen enttäuscht. Ja? Oh, ja, wird einem nicht immer so deutlich gesagt, ne? Aber du als Profi oder ehemaliger Profi, dich habe ich ja mir immer viel größer und kräftiger vorgestellt. Oft tatsächlich, wenn die Leute gar keine Bilder vor Augen hatten oder wenn sie so Fernsehbilder oder sowas vor Augen haben, zum Schießen, wie oft die Reaktionen dann sind. Und ja, ich bin klein und dünn. Also zu meiner besten Zeit 1,77 groß, 61 Kilo. Könnt ihr euch vorstellen, wie das aussieht. Das ist eher so ein Hämpfling, ja, hätte man früher gesagt. Und sicher, ja, ich wünsche mir auch manchmal so den Körper eines Adonis und eben doch ein bisschen mehr Muskeln und ein bisschen was zum Angeben und sowas, ne? Ganz klar. Aber auf der anderen Seite bin ich doch ziemlich stolz auf diese Läuferfigur, die ich damals hatte. Jetzt nicht mehr, jetzt habe ich 70 Kilo. Ich muss für meinen Sport zäh sein und das bin ich. Jetzt muss ich nicht mehr so zäh sein, jetzt bin ich es auch nicht mehr. So, gut. Warum denken alle, dass ich in Wahrheit so viel größer und kräftiger wäre, ja, als ich tatsächlich bin? Tja, weil ich nämlich neben unseren kenianischen Kolleginnen und Kollegen noch immer wirke wie ein wahrer Herkules. Das mit den Muskeln ist nämlich in Wirklichkeit eine sehr relative Angelegenheit. Im Wattenscheider Kraftraum, ja, da wo ich früher im Verein war, da werde ich beim Bankdrücken mit 20 Kilo, meistens habe ich eben nur die Hantelstange genommen, also wir haben sehr wenig im Kraftraum gearbeitet, aber wenn, dann eben oft auch mal nur einfach diese große Hantelstange und dann entweder die ganz kleinen Scheiben dran oder eben gar keine, ja. Im Wattenscheider Kraftraum werde ich mit 20 Kilo beim Bankdrücken ausgelacht und im Fitnessstudio, wo ich mich schon gar nicht reingetraut habe, ebenso. Laufband geil, ne? Also Fitnessstudio im Laufband habe ich ja immer geliebt, wenn ich das irgendwie vielleicht 3-mal in meinem Leben gemacht habe. Aber ansonsten, fühle ich mich da doch immer so ein bisschen unwohl. Keine Ahnung, mangelndes Selbstvertrauen, man weiß es nicht. Aber ist auch egal. An der Startlinie eines Marathons nämlich, da kann ich in der ersten Reihe den Bizeps spielen lassen. Ganz klar, die anderen haben halt noch dünnere Arme. Das nützt mir aber leider auch nichts, dass ich hier offensichtlich der Kräftigste bin. Denn sobald der Startschuss fällt, sind wieder die mit den noch dünneren Ärmchen und erstaunlicherweise auch die mit den noch viel dünneren Beinchen als ich auf und davon. Und das ist ja wirklich faszinierend, ne, ihr Lieben. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, ne, ganz klar, dünne Arme, okay, ja, wer braucht schon einen dicken Oberarm zum Laufen? Nicht wirklich. Es wird zwar auch da immer viel rumgetan hier und wenn man irgendwie Laufstilanalyse macht, achte auf deine Arme und so und die müssen in Laufrichtung schwingen, damit du auch den Schwung aus den Armen mitbringst. Und ja, so ein Sprinter, der hat auch im Zweifelsfall echt krasse Oberarme und auch hier, ne, Brustmuskulatur und so sehr stark ausgeprägt. Die nehmen wirklich richtig viel Schwung aus den Armen mit. Aber lasst euch das gesagt sein. Als Läuferin, als Läufer nimmst du keinen Schwung mit, sondern du musst im Prinzip nur aufpassen mit den Armen, dass du den Schwung der Beine nicht groß durcheinander bringst. Ja, das heißt, die Arme sollten vor allem locker mitschwingen, aber gerne auch ein Stück weit, zumindest vor den Oberkörper. Also wenn ich das immer sehe, diese Bilder, und wenn dann alle so die Schultern zurücknehmen und dann die Arme wirklich direkt seitlich am Körper langführen, das ist aus meiner Sicht ziemlicher Quatsch und so läuft auch kein Mensch. Also es gibt Leute, die postulieren das immer noch. Da muss ich immer so ein bisschen grinsen und gucke mir dann die Weltspitze an und denke immer, nee, wenn die Arme nach vorne gehen, gehen sie bei fast allen ein Stück weit vor den Oberkörper. Die Hände sollten, also wenn man so quasi sich den Brustkorb vorstellt, sollten quasi die Mittellinie des Brustkorbs nicht unbedingt überschreiten, Denn dann kriegst du wirklich so eine Rotation in den Oberkörper rein. Ne? Also viel zu sehr vor dem Körper sollten die Arme nicht rumwackeln. Aber wenn sie so bis, sag mal, leicht Mitte des Oberkörpers kommen, die Hände jeweils, dann ist das völlig in Ordnung. Ich hoffe, das kann man sich hier einigermaßen vorstellen. Aber wie gesagt, dünne Arme, weil schwinge nur mit. Wenn man jetzt sagt, ich möchte auch noch was für die Optik tun und ich gehe eben trotzdem nochmal pumpen, alles in Ordnung. Aber es wird dir in den meisten Fällen nicht besonders viel bringen, um im Prinzip schneller und leichter zu laufen. Also, ganz klar, ja, dünne Oberarme, wunderbar, weniger Muskulatur, die durchblutet werden muss, weniger Gewicht, kann ich verstehen, ist okay, ja, lässt sich der Organismus fürs Laufen optimieren. Aber ganz ehrlich, dünne Beine als Läuferin, als Läufer, hä? Verdammt, irgendwo muss doch jetzt die Kraft herkommen, um immer und immer wieder die Schwerkraft zu besiegen, um den Körper von der Straße nach oben und nach vorne zu katapultieren. Sollte diese Kraft in den Beinen nicht auch irgendwie sichtbar sein? Wie kann das sein, dass gerade diese ostafrikanischen Läuferinnen und Läufer so dünne Stelzen haben und trotzdem bei allen internationalen Wettkämpfen und speziell eben auch hier oben in ITEN, Home of Champions, uns so flott davonziehen? Erklärung, jetzt komme ich wieder mit meiner Halbwissenschaft um die Ecke. Es gibt eben tatsächlich verschiedene Arten von Muskelfasern. Einerseits diese dicken, voluminösen und die sind eher so für Schnell- und Maximalkraft zuständig. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch diese ausdauernden, dünnen, sehnigen Fasern. Und die sind so für ja eher häufig wiederholte, kleine und leichte Bewegungen zuständig. Zum gewissen Teil kannst du natürlich durch Training eben steuern, welche Art von Muskulatur du aufbaust. Ganz klar, ja, mit irgendwie viel Schnellkrafttraining wirst du schnellkräftiger, baust entsprechende Muskulatur auf. Mit Ausdauertraining eben eher diese Ausdauermuskeln. Ja, und Gewichtheber sehen eben nicht ohne Grund anders aus als wir Läufer. Aber wir bauen eben durch unser spezielles Training keine dicken Muskelberge auf. Denn wir trainieren halt Ausdauer. Na klar wirst du, wenn du, sag ich mal, gar keinen Sport machst und dann irgendwie mit dem Laufen anfängst, auch definierter werden, du verlierst im Zweifelsfall Gewicht, ja, du baust natürlich auch eine spezielle Art von Muskulatur auf, aber es sind eben nicht diese dicken Muskeln, die man halt direkt sieht. Dafür musst du dann wirklich Maximalkraft machen und im Zweifelsfall Hanteln stemmen oder an die, wenn es Beinmuskeln sein soll, an die Beinpresse gehen, ne? Also richtig mit Gewichten arbeiten. Dann gibt es auch Muskelberge. Durchs Joggen wird man eher schlanker, würde ich behaupten. Muskulatur passt sich ganz klar den Anforderungen entsprechend an, wie wir sie fordern, wie wir sie fördern. Aber trotzdem können wir Europäer aus meiner Sicht, so viel rennen, wie wir wollen, wir werden immer, und das ist, glaube ich, eben ein Stück weit vorgegeben, wir werden immer einen höheren Anteil an dicken, ich nenne sie mal Werfermuskeln haben, als zum Beispiel Kenianerinnen und Kenianer. Ja? Ziemlicher Mist, wenn man schnell laufen will. Ich fresse nun schon seit 20 Jahren den ganzen Tag lang praktisch nur Kilometer. Ich habe ja als 10-Jähriger angefangen, ne? Das war kein Leistungssport damals, da sind wir halt ein bisschen joggen gegangen, aber spätestens so mit 20 habe ich eben zweimal am Tag trainiert und das wirklich bis ja, Mitte, Ende 30. Ja, also richtig reingeknallt, trotzdem kein Krafttraining gemacht, eben ganz, ganz, ganz selten, vielleicht zweimal im Jahr im Kraftraum gewesen im Schnitt, ja, mit mal wirklich Hanteln und Maximalkraft und sowas. Gar nichts. Aber trotzdem sind eben meine Waden viel, viel dicker als teilweise sogar die Oberschenkel der kenianischen Konkurrenz. Und das ist echt verrückt, ne? Also schaut euch unbedingt mal, wenn ihr die Möglichkeit habt, bei einem Wettkampf da mal näher ranzukommen oder wenn ihr jemanden kennt, der jetzt irgendwie läuft und eben die direkten afrikanischen Wurzeln hat, schaut euch einfach mal die Arme an, aber vor allem eben auch die Beine. Die Waden sind immer total cool und aber auch in vielen Fällen die Oberschenkel. Bei näherer Betrachtung ist bei den Oberschenkeln nämlich teilweise, zumindest empfinde ich das so, sogar die Kniescheibe dicker als der Muskel. Der Muskel selbst versteckt sich irgendwo und ist kaum zu sehen. Und bei der Wade erst, ja? Die Wade besteht in ganz, ganz vielen Fällen aus so einem kleinen, maximal so tennisballgroßen Knubbel, der nicht etwa im unteren Drittel des Unterschenkels ansetzt, wie bei uns Europäern, sondern viel, viel weiter oben. Und alles andere sind Sehnen und sonst nichts. Und wie gesagt, ne, das ist was, worauf du unbedingt achten solltest, ne, beim nächsten Citylauf mit kenianischer Beteiligung oder beim nächsten Marathon in der Nähe. Oder na klar, schau auch einfach mal im Internet, ob du da ein paar Aufnahmen findest. In meinem Buch habe ich natürlich ein entsprechendes Bild drin. Naja, hat der Norbert damals geschimpft mit mir, Jan, was soll das denn hier? Wieso fotografierst du denn hier nur so Beine und da sieht man ja sonst gar nichts und ein Bein von dir und ein Bein hier von deinem kenianischen Kumpel. Aber diese Gegenüberstellung, die ist echt genial, macht richtig, richtig Bock. Und wenn man sich das so genau anguckt, und ne, dann denkt man jedes Mal, bitte nicht abbrechen, ja, liebes Beinchen. Bitte nicht mit diesen dünnen Stelzen durch den nächsten Gullideckel plumpsen. Aber trotzdem sind es genau diese dünnen, anscheinend nicht muskulösen, sondern muskellosen Beine, die Ostafrikaner eben extrem leicht und locker über diese langen Strecken tragen. Na klar, ne, haben auch Kenianer einen gewissen Anteil an Werfermuskeln. Und es gibt unter anderem, der ist glaube ich sogar mal Olympiasieger geworden, ja, oder Weltmeister, einen kenianischen Speerwerfer, der total gut war. Ne, der kommt dann aber auch vielleicht nicht unbedingt von diesem berühmten Stamm der Kalenjin, wo die ganzen Läuferinnen und Läufer herkommen, oder zumindest die allermeisten, ne, sondern in Kenia gibt es ja eben verschiedenste Stämme auch. Und die haben teilweise wirklich auch einen sehr, sehr unterschiedlichen Körperbau. Ne? Natürlich, ja, natürlich haben eben auch Kenianerinnen und Kenianer einen gewissen Anteil an Werfermuskeln. Aber generell ist doch logisch, ja, könnt ihr euch auch vorstellen, ist es einfach irre praktisch, wenn man eben Hochleistungssport, Laufsport machen will, wenn man möglichst wenig von diesen dicken Muskeln mit sich rumschleppt. Denn eben, ich habe es vorhin schon erwähnt, weniger Gewicht. Ja, das ist einfach halt auch mitentscheidend in den Hochleistungsbereichen. Ein Freizeitjogger, ja, da machen ja 1-2 Kilo jetzt nicht so viel aus, ne? Alles easy, ja, gar kein Problem. Aber im Hochleistungssport ist das schon ein spannendes Thema. Und diese Muskeln sind ja nicht nur Gewicht, das man mit sich rumschleppt, ja, wie so ein Stein, ne, den man vielleicht irgendwie auf dem Rücken hat, sondern die wollen ja auch durchblutet werden. Das heißt, da ist halt auch einfach Sauerstoff und eben Blut unterwegs, das man in der Ausdauerphase vielleicht irgendwie besser gebrauchen könnte. Ne, deswegen, also ganz klar, Werfermuskeln sind für einen Läufer nicht unbedingt so ein Riesenvorteil. Und wenn man als Kenianerin, als Kenianer wenig davon hat, dann ist das eine geile Sache. Und das glaube ich, wie gesagt, es lässt sich auch ein Stück weit durch Training steuern. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass davon eben ganz, ganz viel auch einfach angeboren ist, evolutionstechnisch, genetisch so angelegt ist. Ne? Und da kommen wir einfach nicht mit. Das ist halt Langstreckenlauf. So. Und das war es tatsächlich dann schon mit Kapitel Nummer 32 in meinem Buch. Und ich habe dann immer noch so ein paar kleine Infoboxen ja eingebaut, die so ein bisschen aus dem Erzählfluss rausgehen. Hier in dem Podcast, da nehme ich mir ja die Freiheit und erzähle dann einfach immer noch zwischendurch ganz viel. Und dann ist die Story nicht immer so direkt durchlaufend, sondern Fitschen kommt wieder mit einem Schwank aus seiner Jugend daher und Ähnlichem. Aber in dem Buch habe ich das halt so gestaltet, dass ich dann eben so kleine Infoboxen nochmal reingepackt habe. Und da ist zum Beispiel hier eben so die Info nochmal, hey, pass auf, ja, die Muskulatur des Kenianers, die ist natürlich für dich unerreichbar, aus meiner Sicht, wenn du nicht zufällig gerade irgendwie kenianische Eltern hast, ja. Durch regelmäßiges Lauftraining vergrößert sich ganz klar dein Anteil an längeren ausdauerfasernden Muskeln, logisch, ja, und Fettanteil geht runter und ich glaube auch, dass die Anzahl der Werfermuskeln vielleicht noch ein bisschen abnimmt, wenn du die nicht zeitgleich auch trainierst, ja, aber ich glaube schon, dass du eben ganz so dünne und sehnige Beine wie ein Kenianer einfach nicht bekommen wirst. Ja, und deswegen an der Stelle nicht traurig sein, weil das ist bescheuert und das bringt nichts. Deswegen, falls das so sein sollte, dann red dir doch einfach ganz fest ein, dass so ein bisschen dickere und damit natürlich auch knackigere Waden auch einfach verdammt gut aussehen. Ja, und das ist natürlich auch ganz, ganz viel wert. So, das war Kilometer 32 aus meinem Buch, beziehungsweise Kapitel 32, ich habe es immer Kilometer genannt. Na, und vielleicht passt ja an dieser Stelle, ja, guck ich mal rein, dreiviertel Stunde erst hier, wunderbar, passt auch noch ein Kapitel mit rein, das ist aber schön. Dann machen wir nochmal Kilometer 33 Supermodels. Kilometer 33. Heute haben meine Trainingskollegen Ruben, Sebastian und ich nach dem Dauerlauf, das waren in dem Fall dann nur, um so einen kleinen Überblick zu bekommen, mal 20 Kilometer im 410er Schnitt. Übrigens, immer wieder Betonung, ja, wenn ich hier mal was reinhaue von wirklichen Trainingsergebnissen und so, Das ist da oben 2400 Meter über dem Meeresspiegel. Das heißt, man hat weniger Sauerstoff zur Verfügung, rennt tendenziell, solange man nicht perfekt angepasst ist, erstmal deutlich langsamer. Zu dem Zeitpunkt waren wir angepasst. Dann fühlt sich wirklich irgendwann das Laufen da oben fast so an wie zu Hause. Fast, sage ich mal, weil du da keine Strecke findest, wo es wirklich flach ist. Es geht halt immer hoch und runter, und so ein leichtwertiges Profil, jetzt nicht richtig steil, sind keine Alpen, aber immer so ein leichtes, wertiges Profil. Und deswegen behaupte ich, dass so ein Dauerlauf, den du da machst, verglichen mit einer flachen Strecke doch ja eher mal im Schnitt 10, 15 Sekunden langsamer ist wahrscheinlich und bei gleicher Anstrengung. Ne? Und dazu kommt noch, dass der Boden sehr, sehr uneben ist in vielen Fällen, sehr steinig ist. Mittlerweile wird auch in Itten von vielen vermehrt auf der Straße trainiert. Das ist was sich auch geändert hat in den letzten Jahren. Zu meiner Zeit gab es da fast nur so Staupisten. Jetzt wird immer mehr auch einfach asphaltiert. Kann man schön finden, kann man nicht so schön finden. Für die Autofahrer sicherlich gut. Für den Laufsport finde ich eigentlich sind diese Staupisten auch was Besonderes und machen auch einen besonderen Reiz an. Naja, verschwinden jetzt so nach und nach, aber es gibt immer noch reichlich davon. Lange Rede, kurzer Sinn, aber ja, ein 20er Dauerlauf im 410er Schnitt wäre vergleichbar mit wahrscheinlich einem 350er, 345er Dauerlauf zu Hause oder damals eben, habe ich noch in Bochum gewohnt, dann am Chemnader Stausee. Nach diesem Dauerlauf machen wir auf jeden Fall nochmal ein paar kleine, circa 100 Meter lange Steigerungsläufe auf dem berühmten Camarini Track. Camarini Track ist das berühmte Stadion da direkt in Itten. Absolute Staupiste eben auch, nichts mit Tartan, nichts mit irgendwie richtig schön planiert oder sonst was, sondern da sind Schlaglöcher drin, da ist so eine Rille reingetreten. Absolut abenteuerlich, wo die besten Läuferinnen und Läufer der Welt da trainieren. Auch dazu habe ich in vergangenen Kapiteln hier schon einiges genauer im Detail berichtet. Als ich das erste Mal da hingekommen bin, da habe ich echt gedacht, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und verdammt nochmal, was sind wir in Deutschland verwöhnt mit unseren Trainingsbedingungen, mit den Sportplätzen, wo man in vielen Fällen sogar als Freizeitläufer einfach trainieren kann. Ansonsten eben natürlich immer irgendwelche Asphaltstrecken oder gut ausgebaute Waldwege in den meisten Fällen. Und dann hast du in Kenia, wo die Besten der Welt herkommen, hast du so einen, ja, darf man den jetzt Drecksplatz nennen? Darf man nicht, ne? Aber die meiste Zeit der Woche grasen halt in der Mitte die Kühe und lassen da ihre Kuhfladen fallen. Und dann, wenn dann am Dienstag der Haupttrainingstag ist, dann wird da geballert ohne Ende. Das ist wirklich, du tauchst da in so eine andere Welt ein. Absolut verrückt. Naja, auf jeden Fall auf diesem Camarini-Track haben wir eben dann unsere Steigerungsläufe gemacht. Ist übrigens aus meiner Sicht das allerbeste Mittel, wenn du mal was an deiner Lauftechnik optimieren möchtest. Ich bin ja kein so ein Riesenfan davon, eben ständig dieses Lauf-ABC zu machen, ne, mit Fußgelenksarbeit, mit Kniehebeläufen, mit Anfersen, mit dem ganzen Zip und Zap. Wenn du in einer Trainingsgruppe unterwegs bist, wo sich jemand auskennt, wo man das gemeinsam regelmäßig macht, wo auch mal jemand ein bisschen kontrollieren kann, auch so im Laufcamp zum Beispiel machen wir das natürlich schon mal. Aber die meisten von uns joggen ja einfach alleine durch die Gegend und da ist das schon ein bisschen anspruchsvoll mit diesen Übungen und ich weiß immer nicht, ob die Zeit, die man da rein investiert, wirklich so sehr dazu beiträgt, den eigenen Laufstil dann zu verbessern. Ich spreche das ja immer mal wieder auch hier mit verschiedenen Gästen an das Thema. Eine sagt so, der eine sagt so. Ich glaube, für die meisten unter uns ist es völlig ausreichend und auch am effektivsten, was das Zeitmanagement angeht, wenn man eben ab und zu mal so ein paar Steigerungsläufe einbaut, um das hier nochmal kurz zu beschreiben, such dir eine Strecke raus, ungefähr 100 Meter lang, relativ flach, am besten relativ fester Boden, sodass du auch einen ganz guten Abdruck hast, wenn du ein bisschen schneller läufst und dann fängst du an, erstmal ganz, ganz, ganz langsam, wirst schneller, schneller, schneller und versuchst nach circa, keine exakte Wissenschaft, kommt nicht drauf an, aber nach circa 50 Metern versuchst du bei 80% deiner maximalen Sprintgeschwindigkeit zu sein. 80%, weil sobald du richtig schnell läufst, fängst du an, eben wild zu arbeiten, wirst unlocker. Als Läufer müssen wir locker bleiben, also nur 80% der Sprintgeschwindigkeit, aber eben auch nicht weniger, weil es soll sich ja schon, es ist eine Lauftechnikübung, deutlich von deiner normalen Dauerlauf- und Wettkampfgeschwindigkeit unterscheiden. Also wenn ich von diesen 80% rede, meine ich nicht 80% von deiner 10 Kilometer Wettkampfgeschwindigkeit, sondern 80% von deiner 100 Meter Wettkampfgeschwindigkeit. Ja. Diese 80% von deiner maximalen Geschwindigkeit hältst du ungefähr 20, 30 Meter aufrecht und dann läufst du locker wieder aus. Nochmal 20 Meter, dann hast du 50 Meter Fahrt aufnehmen, 30 Meter schnell laufen, 20 Meter auslaufen, hast du diese berühmten 100 Meter zusammen, die eben auf der gesamten Welt immer wieder gemacht werden. Ja, ob jetzt in Kenia, in den USA oder eben bei uns in Wattenscheid, solche Steigerungsläufe, die werden einfach überall immer wieder eingebaut. Mal ein bisschen, um die Geschwindigkeit zu optimieren, mal eben, um die Lauftechnik zu optimieren. Und es ist einfach so, dass die super schnell zu machen sind. Also wenn du sowas nach einem lockeren Dauerlauf machst, 3 Stück davon, dann kostet dich das Ganze vielleicht 5 Minuten. Und so eine Lauftechnikgeschichte, da bist du ja ganz schnell bei 15, 20 Minuten dabei und wirst vielleicht noch kalt zwischendurch und ist einfach ein anderer Schnack. Deswegen, wenn du was machen willst für deine Lauftechnik, bau gerne mal so Steigerungsläufe ein. Finde ich prima. Bei dieser Einheit, na, begleitet uns unter anderem auch Paul und einer seiner Kollegen, der Wilson heißt, wie dieser berühmte Volleyball da von Castaway, ja, Forrest Gump, nee, nicht, war damals nicht Forrest Gump, war aber auch Tom Hanks, genau. Also Wilson hieß auf jeden Fall der Trainingskollege von unserem kenianischen Kollegen Paul. Und wir sitzen danach zufrieden mit unserer Leistung noch ein wenig gemeinsam beisammen. In dem Fall im Schatten eines Baumes auf dem Hindernisbalken des Stadions. Ja, also tatsächlich ist es so, ich habe ja, wenn ich da früher als Hochleistungssportler unterwegs war, in erster Linie mit eben europäischen Trainingskollegen zusammen trainiert, oft auch mit Leuten, ja, so die ich wirklich auch schon vorher ein bisschen kannte. Das kenianische Training, dafür hatte ich in vielen Fällen nicht das Niveau, um da regelmäßig mitzumachen, selbst als Europameister nicht. Und es war mir auch oft einfach zu chaotisch. Ich brauchte einfach ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen eine klarere Ansage, was da eigentlich passiert, ob ich besser gelaufen wäre, wenn ich mich, wie das heutzutage viele machen, mehr so einer Kenia-Gruppe angeschlossen hätte, das weiß ich nicht. Naja, also das ist tatsächlich auch heute so, dass ein paar Athleten das so machen wie ich früher, trainieren mit den Leuten, die sie kennen, aber viele stürzen sich wirklich da auch komplett rein ins Getümmel und trainieren mit diversen kenianischen Top-Athletinnen und Athleten dann zusammen. Manchmal auch so, dass man eben die Trainingsgruppe dann schon kennt, wenn man regelmäßig hinfährt, dann weiß man natürlich auch eher, was einen erwartet, ne? Also der Hendrik zum Beispiel hat da quasi seine immer wiederkehrende Trainingsgruppe, man wechselt glaube ich immer so ein bisschen, aber ist meistens mit der Trainingsgruppe von dem Schweizer Julian Manders, der allerdings da seit vielen, vielen Jahren lebt, dann auch unterwegs, und bei den anderen, die mischen auch immer mal ganz gerne, ne? Bei uns war es so, meistens eine hauptsächlich europäische Trainingsgruppe. Und dann haben eben ab und zu mal noch ein, zwei Kenianer mitgemacht. Zum Beispiel dieser Paul, der auch in meinem Buch häufiger auftaucht und der auch immer diese Kenia-Armbänder, die ich gerne zu meinen Vorträgen... Ich mache übrigens einen Vortrag... wann ist denn das nochmal? Ich schreibe es auf meiner Webseite, janfitschen.de. Ich mache so einen Kenia-Vortrag demnächst nochmal bei Lofen und Schwofen in Wandlitz in der Nähe von Berlin. Ich glaube, im Herbst irgendwie ist das. Ne? Also auch so Kenia-Vorträge mit eben dann Armbändern und kenianischem Essen gibt es demnächst auch mal wieder ein paar, falls ihr da mal Bock drauf habt, janfitschen.de vorbeigucken. So, aber ich schweife ab, genau. Wir sitzen also immer noch in Iten, Home of Champions, auf einem Hindernisbalken im Schatten des berühmten Camarini-Stadions. Und jetzt machen mich meine Freunde auf eine weitere Besonderheit der hiesigen Läufer aufmerksam. Im Sitzen sind nämlich besagter kenianischer Wilson und ich gleich groß. Wenn wir jedoch aufstehen, überragt er mich sofort um fast einen ganzen Kopf. Ich blicke nach unten. Stehe ich in einer Kuhle? Läuft Wilson hier in hochhackigen Spezialschuhen herum, um einen speziellen Trainingsreiz zu erzielen? Oder hat er vielleicht, damals gab es noch keine Carbon-Schuhe mit sehr hohen Sohlen, hat er vielleicht da irgendwie was getürkt? Steht er auf Zehenspitzen oder mogelt er sonst wie? Aber nein, die Erklärung ist ganz einfach. Im Sitzen nämlich fallen ja nur unsere Oberkörper auf. Und die sind annähernd gleich lang. Aber bei den Beinen ergibt sich ein deutlicher Längenunterschied, der eben erst im Stehen auffällt. Nur zur Verdeutlichung. Ja, ich habe, würde ich mal behaupten, durchschnittlich lange Beine, Jeans Weite 30, Länge 32. Einigermaßen stimmig, nichts Besonderes. Wilson jedoch, doch, ne, Kenianer Wilson, dürfte in der Weite wenn ich ihn mir so angucke. Und jetzt, wie gesagt, wäre wieder das Bild aus dem Buch natürlich sehr hilfreich. Wilson jedoch dürfte eine Jeansweite von 28 haben. Und bei der Länge kommt es mir vor, als benötige er eine 48. Was für Proportionen. Beine bis zum Himmel. Davon träumen die schicken Mädels in den Castingshows und die heißen Feger auf den Laufsteaks der ganzen Welt. Lang und noch länger sollten die Beine sein. Das ist angesagt. Und bis zu einem gewissen Grad natürlich auch bei uns Läufern. Ich kann da nun mal überhaupt nicht mithalten. Wilson und viele seiner Landsleute jedoch schon. Die meisten Kenianer sind tatsächlich nicht groß. Ja? Eher so wie Wilson und ich. Ne? Eher vielleicht sogar noch ein bisschen kleiner. Meine Körpergröße liegt bei eben 1,76, 1,77 und die Durchschnittsgröße der weltbesten Marathonläufer ist, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber viel geändert haben kann sich da eigentlich nicht. Die Durchschnittsgröße bei den Männern der weltbesten Marathonläufer liegt bei 1,72. So ein Typ wie Eliud Kipchoge, der sieht ja wirklich groß aus im Fernsehen. Das ist er aber nicht. Ja? Eliud Kipchoge, der größte Läufer aller Zeiten, ist angeblich, ja, muss man immer so ein bisschen nachgucken, ein bisschen überlegen, ob das wohl alles so stimmt, wenn man einfach hier mal bei Google eingibt. Aber was ich gefunden habe, Eliud Kipchoge, Größe 1,67. Und ja, ich habe den ein paar Mal persönlich getroffen. Ich hatte auch den Eindruck, dass der noch mal ein Stückchen kleiner ist als ich. Wahnsinn, oder? Hätte man noch nie gedacht, wenn man nur so die Filmaufnahmen, Fernsehaufnahmen sieht und so, ne? Und das geht noch weiter, ja? Kenenisa Bekele, 1,65. Haile Gebrselassie, 1,65. Okay, Kelvin Kiptum, aktueller Weltrekordhalter, habe ich mit 1,80 gefunden, aber da habe ich dann auch gefunden 1,80 und 65 Kilo. Glaube ich auch nie im Leben. Ich wette, der ist kleiner und auf jeden Fall auch nochmal deutlich leichter. Ne? Aber ihr seht, in welche Richtung das geht. Bei den Mädels, übrigens auch ganz verrückt, ja. Das kommt mir bei denen noch viel krasser vor als bei den Männern. Ich habe trotzdem nur mal ganz kurz geguckt. Tigis Assefa, Weltrekordhalterin Marathon, angeblich 1,67 groß. Wäre ja dann gar nicht so krass, wenn man jetzt mal den Männervergleich nimmt. Sifan Hassan, 1,70 sogar angeblich hier. Aber rein vom Gefühl her würde ich sagen, nee, eigentlich sind die gerade Marathon, ganz lange Strecken, sind die Mädels doch noch mal deutlich kleiner, auch im Schnitt. Gut, aber so ist es, ja, so ist es mit der Körpergröße. Und wie gesagt, das ist dann schon ganz spannend, ne, wenn man sowas dann irgendwie auch mal live mitbekommt. Denn im Fernsehen ist es halt anders und auch Fotos sehen da anders aus. Und deswegen gucke ich doch noch mal. Genau, also. Hier in Iten, gehen wir wieder zurück, ja, nach Iten, Home of Champions. Hier in Iten kann ich mich bei Tempoläufen tatsächlich anders als zu Hause meistens nicht hinter jemandem verstecken. So groß wie die weiblichen Supermodels sind nämlich die Kenianer tatsächlich nicht. Aber wenn man sich nur das Verhältnis von Oberkörper zu Beinlänge anschaut, dann haben die hiesigen Läufer Maße wie bei uns die Models auf dem Laufsteg. Also, insgesamt Läuferinnen und Läufer eher klein, zumindest in der Weltspitze, aber behaupte ich zumindest, im Vergleich zum Oberkörper relativ lange Beine. Und na klar, ja, dieser Körperbau, der ist wie gemacht fürs Laufen. Und wenn ich mir jetzt wieder diesen Wilson angucke, hier unseren Trainingskollegen gerade, der scheint bei genauerer Betrachtung nur aus Beinen zu bestehen. Kein überflüssiges Gewicht am Oberkörper. Wozu auch? Für die Lunge ist genug Platz, ja, ne? Und einen so ausgeprägten Verdauungstrakt wie unser eins braucht bei dem Essen hier vermutlich auch niemand, ja. Ugali, ne, das berühmte Superessen, das ich ja dann bei den Events auch koche und zu dem ich auch schon Kapitel geschrieben habe. Ja, Ugali, das Wunderessen der Kenianer, das wird sofort in Energie umgewandelt. Eisbein mit Sauerkraut braucht zum Verdauen einfach länger. Lange Beine ermöglichen bei einem sauberen Laufstil lange Schritte. Und natürlich kommst du damit flotter voran als mit kleinen Trippelschritten, die nur von der Frequenz leben. Welcher Raumgewinn dabei mit einem einzelnen Laufschritt möglich ist, das wird bei uns zum Beispiel durch aufwendige Leistungsdiagnostik auf dem Laufband ermittelt. Ja, also wir haben sowas dann immer gemacht. Tatsächlich irgendwie ein, zwei Mal im Jahr sind wir extra von Bochum-Wattenscheid aus dann nach Leipzig gefahren zum Institut für angewandte Trainingswissenschaften. Und die haben eben in ihrem Laufband dann auch so Bodensensoren drin, so, ne, dass du wirklich siehst, okay, bei der und der Geschwindigkeit hast du so und so viele Sekunden am Boden verbracht und so lang sind deine Schritte geworden und so hat sich natürlich dann auch entsprechend die Schrittlänge verändert. Ich weiß, dass mittlerweile viele Uhren das ja auch anzeigen. Ja, ich renne ja selber auch mit so einem Modell von Garmin durch die Gegend. Wie genau das bei den Dingern ist, weiß ich allerdings nicht. Da wird ja dann auch Bodenkontaktzeit gemessen und tatsächlich sogar ein Links-Rechts-Vergleich kann man anstellen, Frequenz und so. Ne, aber wie gesagt, ne, auf dem Laufband glaube ich, ist das, was die damals schon gemessen haben, nochmal anders. Aber ganz klar, ne, das ist nochmal was, wenn du bei jedem Schritt und bei gleicher Frequenz irgendwie einen Zentimeter mehr Raumgewinn hast oder vielleicht zwei, das summiert sich. Ne? Also, bei uns, wie gesagt, wird das alles durch aufwendige Messtechnik dann auch mal kontrolliert und guckt, was ist da. Wir haben nie dann irgendwie unser Training verändert, um irgendwie längere Schritte zu machen oder kleinere Frequenz oder sonst was. Und wenn mich jemand fragt, was ist denn die optimale Schrittfrequenz beim Laufen, dann kann ich das nicht beantworten, weil ich das bei mir selber nie wirklich als wichtigen Parameter wahrgenommen habe und da nie bewusst dran gearbeitet habe. Für mich und meine Wattenscheider Vereinskollegen in der Heimat sind neben vielen Parametern zur Leistungsmessung die Laktatwerte und der Puls ausschlaggebend. Die Schrittlänge ist eher ein untergeordneter Wert, der nicht viel Einfluss auf die anschließende Trainingssteuerung hat. Wie gesagt, ne, wir haben das zwar gemessen und das war dann auch ganz spannend und dann siehst du, okay, bei der und der Geschwindigkeit kannst du die Schrittlänge ändern, bei der und der Geschwindigkeit verändert sich entsprechend die Frequenz und das ist schon ganz witzig, aber wir haben das eben nie wirklich gesteuert. Aber es ist natürlich trotzdem spannend, wenn man jetzt den Vergleich mit eigenen Werten hat oder mit älteren Kollegen oder wenn du eben auch mal bei Trainingskollegen hast. Ja, wenn du guckst, was laufen die denn für eine Frequenz? Was haben die denn für eine Schrittlänge? Und das ist dann halt schon irgendwie eine verrückte Kiste. Ne? Also bei steigender Geschwindigkeit wird nämlich bei einem Läufer zunächst erstmal die Schrittlänge tendenziell ein bisschen größer. Wenn du aber nicht mehr die entsprechende Power hast, die Schritte noch länger zu ziehen, dann fängst du normalerweise an, über die Frequenz zu gehen. Ganz logisch, ja, du kannst, um schneller zu laufen, entweder größere Schritte machen oder mehr Schritte pro Minute. Du wirst natürlich auch schneller. So, ich habe zum Beispiel damals, ich habe dann mal in meine Aufzeichnung da nochmal reingeguckt, ich habe damals bei einer Geschwindigkeit von 3,30 auf einen Kilometer bei jedem Schritt ungefähr 1,70 Meter geschafft. Ja, 1,70 Meter Schrittlänge. Und bei 3 Minuten Schnitt, also 20 km/h, waren es dann schon fast 1,90. Also wirklich 2 Meter lange Schritte bei meiner Größe und bei meiner relativ überschaubaren Beinlänge. Und jetzt hätte ich natürlich, ja, an dieser Stelle in Kenia, jetzt hätte ich wirklich, wirklich gerne mal die entsprechenden Werte von Wilson gewusst. Mit seinen langen Beinen und seinem raumgreifenden Schritt, wie viele Meter, Zentimeter kann der mit jedem Schritt überbrücken? Ohne, dass es ihn halt einen Riesenaufwand und sowas ins springend Übergehende dann halt ergibt. Aber na klar, ne, ein entsprechendes Laufband mit Leistungsdiagnoseaufbau, das findet man in Iten und Umgebung nicht. Na, daher hat von den lokalen Superstars und erst recht nicht von den Athleten aus der zweiten Reihe, ne, dieser Wilson und der Paul, mit dem wir trainiert haben, die waren maximal in der zweiten Reihe, eher in der dritten. Ja, mit den Superstars habe ich nie trainieren können. Ja. Die haben natürlich noch nie in ihrem Leben eine Leistungsdiagnostik gemacht. Von denen weiß keiner, was die für eine Schrittfrequenz oder Schrittlänge haben. Und deswegen bleibt es mir nicht anders übrig, als einfach mal zu schätzen. Also, ich würde behaupten, bei der Beinlänge ist jeder von Wilsons Schritten im Vergleich zu mir 10 cm länger. Vielleicht sogar noch mehr. Spinnerei hier, ich weiß, ja, aber ich fantasiere einfach mal ein bisschen rum. Also, angenommen, ich mache bei einem Marathon 1,80 Meter lange Schritte. Dann brauche ich, jetzt habe ich mal ein bisschen gespielt, dann brauche ich 23.440 Schritte bis ins Ziel. Macht dieser Wilson ebenfalls 23.440 Schritte bei, aber eben 10 cm mehr als ich, also 1,90 Meter Schrittlänge, dann hat er nach der gleichen Anzahl Schritte wie ich schon 44,54 Kilometer geschafft. Schafft er es also, bei seiner Schrittlänge, seiner angenommenen Schrittlänge, ja, schafft er es bei seiner angenommenen Schrittlänge genauso eine Frequenz zu laufen wie ich, dann rennt er einfach in der gleichen Zeit, in der ich einen Marathon laufe, einfach mal mehr als 2 Kilometer mehr als ich. Oder andersrum, ja, wenn ich im Ziel bin, ist er schon mehr als 6, eher 7 Minuten länger schon da. Obwohl er nichts anderes macht, als eben etwas längere Schritte. Das ist ja schon mal ziemlich verrückt. Ja? Also, lange Beine bedeuten natürlich, ganz klar Leute, ja, verwechselt das nicht. Lange Beine bedeuten natürlich nicht automatisch einen riesen Vorsprung beim Laufen. Na? Diese langen Beine müssen natürlich auch entsprechend bewegt werden. Und nur weil du riesengroß bist, kommen wir wieder mal dazu, heißt das noch lange nicht, dass das funktioniert, weil Länge, generell Körpergröße, bedeutet auch wieder mehr Gewicht. Und mehr Gewicht bedeutet natürlich auch eher wieder eine größere Verletzungsanfälligkeit. Ich behaupte ja nach wie vor, mein kleiner Bruder, ne, der ist eben 10 cm größer als ich, super ehrgeizig, super motiviert, aber der hat viele, viele Verletzungen abbekommen, die ich nicht abbekommen habe. Ich glaube einfach auch, weil er größer und damit schwerer war als ich. Schon so im Jugendbereich. So, ne, deswegen, also, ich glaube, längere Beine ist nicht verkehrt, aber insgesamte Größe, da wird es schon wieder ein bisschen schwierig, wenn man, wie gesagt, auf den Weltmaßstab schaut. Es gibt immer lange Leute, die schnell laufen und gerade im Freizeitsportbereich ist das alles nicht so entscheidend, aber ich gucke ja hier einfach mal nach den Besten der Welt und schaue, was da irgendwie vielleicht ein bisschen anders ist. Also, Fakt ist, ja, mit langen Beinen können nicht nur die Supermodels auf dem Laufsteg oder der Modenschau glänzen. Auch auf der Langstrecke im Laufbereich sind diese dünnen, langen Stelzen hilfreich. Und deswegen gewinnen eben meistens nicht die kurzbeinigen Europäer, sondern eher die langbeinigen und schnellen Kenianer, die dann wieder da im Rampenlicht stehen. Und jetzt kommt nochmal hier so ein kleiner Tipp, ne? Nochmal große Schrittlänge durch Steigerungsläufe. Auch da, ne, gehe ich nochmal auf das Ding ein, was ich vorhin beschrieben habe. Also, ne, deine Beinlänge kannst du einfach nicht verändern, ne, klar. Aber was du halt schon schaffen kannst, ist, dass du einfach deinen Abdruck ein Stück weit optimierst. Ja, dass du quasi, ne, wenn die Beine nicht länger werden, nützt es ja vielleicht, wenn du dich ein ganz bisschen mehr abdrückst nach vorne und dadurch größere Schritte machst. Ja? Und deswegen glaube ich, kannst du den Raumgewinn eben ein bisschen optimieren, zum Beispiel mit diesen Steigerungsläufen. Also Lauf-ABC habe ich auch am Anfang irgendwie mal erwähnt, in diesem Buch habe ich auch was dazu geschrieben, aber das ist halt ein bisschen komplizierter. So, deswegen, ne? Achte bei so einem Steigerungslauf, wenn du den eben mal einbauen möchtest, gerne auch tatsächlich dann ein bisschen auf deinen Laufstil. Ganz wichtig, nicht zu sehr. Auch diese Steigerungsläufe sollen locker sein. Ja, wenn du immer sagst, ich muss jetzt unbedingt die Hände so und so halten und ich muss die Schultern so und so, dann führt das ganz schnell dazu, dass du eben unlocker wirst, dass du dann eben eckig läufst, dass du verkrampft läufst und das soll es nicht sein. Es soll immer noch schön smooth sein, so die Bewegung. Ja, wirklich rollen immer noch, sagen wir dann ja. Und deswegen würde ich sagen, diese Steigerungsläufe sind halt ein schönes Bild, sind ein schönes Mittel. Du solltest so ein bisschen das Bild vor Augen haben. Wenn jetzt jemand von außen guckt, dann sehe ich bei diesem Steigerungslauf einfach für den richtig gut aus. Also groß, einigermaßen aufrecht, ne? Arme schwingen schön dynamisch mit, etwas längere Schritte und dann eben dieses Reinfühlen. Wenn du sowas noch nie gemacht hast, wird dir dieser Steigerungslauf vom ersten Mal ein bisschen seltsam vorkommen. Dann denkst du, was ist das denn hier? Und du kriegst auch diesen Übergang von langsam zu immer schneller werdend. Den bekommst du nicht so fließend hin. Aber das ist ganz lustig, das lernt man doch relativ schnell. Also wenn ich mal so irgendwelche Lehrgänge mache oder sowas, habe ich oft Leute dabei, die dann sagen, ja, so schnell bin ich das letzte Mal in der Grundschule gelaufen oder vielleicht in der Oberstufe nochmal. Aber man kommt da rein und es fühlt sich auch echt gut an. Es fühlt sich wirklich gut an, dieses schnelle Laufen über so ein kleines Stück, das ist ein tolles Erfolgsgefühl auch in dem Moment, wenn man merkt so, oh, tatsächlich, ich habe ja verschiedene Geschwindigkeitsstufen, ich habe ja verschiedene Gänge, die ich einlegen kann, mit denen ich auch eben dann anders laufe als sonst in meinem Trainings- oder Wettkampftrott. Ne? Und gerade aus diesem, man fällt so ein bisschen rein in den Schritt, man wird so ein bisschen schwerfälliger auch, wenn man eben immer nur in Anführungsstrichen joggen geht. Damit kommt man, glaube ich, mit, eben von diesen, durch diese Steigerungsläufe kommt man da einfach ein bisschen raus. Und das brauchst du eben nicht auf dem Sportplatz machen, geht natürlich auch, na klar, aber das kannst du jederzeit überall machen. Kannst das auch bei einem leichten Bergabstück machen, dann kriegt man noch ein bisschen mehr diese Übergeschwindigkeit so rein. Beim leichten Bergaufstück, dann hat man noch so ein bisschen so einen leichten Kraftaspekt, weil der Abdruck natürlich dann noch intensiver sein muss. Ich würde mir jetzt nicht was wirklich Steiles aussuchen, dann hat es einen anderen Trainingseffekt, ne, aber im Zweifelsfalle, was relativ flach ist, damit liegst du auf jeden Fall richtig so, ne? Und deswegen glaube ich, das ist eben eine schöne Geschichte, wenn du heute auch sonst nicht viel mitgenommen hast aus dem Podcast, aber ab und zu mal so ein paar Steigerungsläufe einbauen, ganz konkret, ja, einfach nach einem lockeren Dauerlauf, ein, zweimal in der Woche, oder ich mache das zum Beispiel auch sehr gerne und da kenne ich auch viele andere Topläuferinnen und Läufer, die das nochmal machen, um direkt bei einem Wettkampf nochmal so ein bisschen zu aktivieren, ein bisschen Spritzigkeit zu bekommen. Ist jetzt nicht so entscheidend, wenn man vielleicht einen 10-Kilometer-Wettkampf in einer Stunde läuft, weil dann ja in vielen Fällen die Wettkampfgeschwindigkeit gar nicht so weit verschieden ist von der Dauerlaufgeschwindigkeit. Aber wenn du einen Wettkampf läufst, und auch beim Marathon ist nicht so entscheidend, aber wenn du einen Wettkampf läufst, wo es eben doch gerade am Start auch ein bisschen schneller losgeht, als du es gewohnt bist, dann solltest du auf jeden Fall sowas machen wie eben ein bisschen einjoggen, ganz, ganz easy, lockere Pace, ein bisschen Stretching machen, vielleicht so ein bisschen dynamische Dehnübungen auch und dann eben auch so ein paar kleine Steigerungsläufe zum Aktivieren und damit dir die Geschwindigkeit am Start eben auch nicht so hoch vorkommt direkt. Finde ich immer ganz schön. Außerdem ist es am Start ja sowieso manchmal so ein bisschen hektisch, manchmal viel zu langsam, manchmal aber auch viel zu schnell. Und wenn man dann so ein bisschen vorbereitet ist, indem man eben diese Steigerungsläufe gemacht hat, das ist, glaube ich, eine schöne Geschichte. Bietet sich auch an, wenn man denn jetzt das Mittel der Tempoläufe für sich nutzt, Intervalle, Ähnliches, auch da so Steigerungsläufe zur Aktivierung vorher gerne mal reinbauen. Okay, also, ja, ganz klar, egal ob Steigerungsläufe oder sonst was, ne, diesen lockeren, super leichten, raumgreifenden, schönen, dynamischen Schritt der Kenianerinnen und Kenianer werden wir wahrscheinlich auch nicht hinbekommen, aber so ein bisschen daran arbeiten, das kann man, finde ich, eben auch zum Beispiel durch diese Steigerungsläufe ganz schön. Gut, und damit dann vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ja, wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung sind noch einige andere Infos von Themen, die ich heute angesprochen habe. Wenn ihr Bock hattet heute auf die Folge und wenn ihr gesagt habt, das war wieder witzig und ich habe auch nochmal zumindest eine Kleinigkeit für mich mitgenommen, empfehlt das Ganze gerne weiter. WhatsApp ist da offensichtlich sehr erfolgreich, aber auch Instagram, Facebook, was auch immer ihr so nutzt. Würde mich freuen, wenn ihr auch in eurer Laufgruppe von diesem Podcast erzählt und beim nächsten Mal wieder einschaltet, denn da habe ich schon einen coolen Gast. Ich hoffe, dass das klappt. Nächste Woche Dienstag mit der Aufnahme wird auf jeden Fall dann nochmal ein richtiges Highlight. Alles Gute, ihr Lieben da draußen. Viel Spaß beim Training. Euer